Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Trauer in Oslo. Norwegen gedenkt der Opfer der Attentate vor einem Jahr.
Et år etter samles vi vissheten om at vi kan når vi må.
Gemeinsam können wir damit umgehen, sagt Norwegens Ministerpräsident. Wir berichten, wie das Land das Kapitel Breivik abschließen will. Granaten auf Damaskus, Helikopter der Armee beschießen Quartiere der syrischen Hauptstadt. Wir sprechen mit einer der wenigen ausländischen Journalistinnen, die noch von dort berichtet.
Die Hauptantwort, die man bekommt auf die Frage, wie kann es weitergehen, ist, dass man Sicherheit will. Man will unbedingt ein Ende dieser kriegerischen Auseinandersetzung und des Sterbens der eigenen Bevölkerung.
Und Medizinstudium in Ungarn. Eine Notlösung für angehende Schweizer Ärztinnen. Aber was für eine?
Ich glaube nicht, dass es in der Schweiz so ist, dass der Professor am Sonntagabend um 9 Uhr mit allem noch in den Leichenkeller geht.
Echo der Zeit, der Mikrofon Roman Fellinger. Vor einem Jahr tötete Anders Behring Breivik 77 Menschen in Oslo und auf der Insel Utøya. Ganz Norwegen gedenkt heute den Opfern. Viele Redner betonen, der Terror des Rechtsextremisten hat das Land nicht grundsätzlich verändert. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann berichtet.
Schon am frühen Morgen versammelten sich die norwegische Regierung und das Königshaus, um vor dem vor einem Jahr zerstörten Sitz des Ministerpräsidenten einen Kranz für die Opfer der Anschläge niederzulegen. In einer Ansprache wies Ministerpräsident Jens Stoltenberg darauf hin, dass der Täter vom 22. Juli verloren habe und das Volk gewonnen.
Gärningsmann misslyktes, Volke vant.
Die Besonnenheit im Umgang mit den Anschlägen und das Festhalten an demokratischen Werten wie Offenheit und kulturelle Vielfalt haben die öffentliche Diskussion in den letzten 12 Monaten geprägt und standen auch bei den Gedenkveranstaltungen in Oslo und auf Utøya im Vordergrund. Nach einem Gedenkgottesdienst in der Osloer Domkirche begaben sich fast 2000 direkt Betroffene, die Überlebenden und Angehörige der 77 Opfer auf die Ferieninsel Utøya, gut 50 Kilometer westlich der Hauptstadt. Hier hatte der geständige Attentäter Anders Behring Breivik nach seinem Bombenanschlag in Oslo über eine Stunde lang auf Kinder und Jugendliche geschossen, bis er von Sicherheitskräften überwältigt wurde. Am Nachmittag versammelten sich Hunderte von Jugendlichen auf Utøya, um die Tradition der politischen Sommerlager fortzusetzen. Und, wie es der Vorsitzende der norwegischen Jungsozialisten, Eskil Pedersen, ausdrückte, ein Zeichen gegen jede Form politisch motivierter Gewalt zu setzen.
Fra Lindesnes i sør til Svalbard i nord.
Die Gedenkveranstaltungen werden am Abend mit einem Open-Air-Konzert auf dem Osloer Rathausplatz abgeschlossen, zu dem die Veranstalter mehr als 100.000 Menschen erwarten.
Wohin gehen die Hinterbliebenen bei so viel Besonnenheit mit ihrer Wut? Das fragen wir später hier im Echo der Zeit. Zuerst jetzt Uli Zindl mit den Nachrichten.
In Syrien wird weiter gekämpft, vor allem in den Städten Aleppo und Damaskus. In der Hauptstadt beschossen Kampfhelikopter offenbar mehrere Quartiere. Es sei das erste Mal, dass Damaskus derart massiv bombardiert werde, berichten Augenzeugen. Immer mehr Menschen fliehen von den Kämpfen. Nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge sind in den letzten Tagen bis zu 30.000 Menschen allein aus Damaskus geflohen. Zwei Wochen nach der Flutkatastrophe im Süden Russlands sind drei hochrangige Behördenvertreter festgenommen worden. Dies teilte die russische Staatsanwaltschaft bei einem Besuch in der Unglücksregion mit. Unter den Festgenommenen ist auch der Bürgermeister der schwer betroffenen Stadt Krimsk. Den drei Männern wird vorgeworfen, die Menschen nicht rechtzeitig vor den Fluten gewarnt zu haben. Bei den Überschwemmungen in der Region am Schwarzen Meer waren über 170 Menschen ums Leben gekommen. In Indien wird der bisherige Finanzminister Pranab Mukherjee neuer Präsident. Der 76-Jährige wurde von einem Gremium aus Vertretern beider Parlamentskammern und von den Abgesandten der Parlamente gewählt. Nach Angaben der Wahlleitung erhielt Mukherjee mehr als die Hälfte der Stimmen. Der Präsident hat in Indien vor allem repräsentative Aufgaben. In Spanien braucht nun auch die Region Murcia Hilfe von der Zentralregierung in Madrid. Es geht um 200 bis 300 Millionen Euro. Das hat der Regierungschef der Mittelmeerprovinz im Südosten des Landes angekündigt. Es ist die zweite spanische Region, die Finanzhilfe braucht von der Zentralregierung. Eben erst hatte Valencia einen Hilfsantrag gestellt über 2 Milliarden Euro. In Paris ist der 70. Jahrestag der Deportation der französischen Juden in die Vernichtungslager begangen worden. Regierungsmitglieder und Verwandte der Opfer nahmen an der Feier teil. Auf Anweisung Nazi-Deutschlands hatte die französische Polizei im besetzten Paris in diesen Tagen vor 70 Jahren 13.000 Juden verhaftet. Die meisten von ihnen waren Frauen und Kinder. Das Paar, das 8 Monate in Pakistan als Geisel festgehalten worden war, muss nichts bezahlen für seine Heimführung durch das Außendepartement in Bern. Das EDA hat einen Bericht der Zeitung Der Sonntag bestätigt. Die beiden sind offenbar bereit, Freiwilligenarbeit zu leisten. Deshalb würden ihnen die Kosten erlassen. Die Finanzchefs der Schweizer Firmen sind immer weniger zuversichtlich, was die Geschäftsentwicklung des eigenen Unternehmens betrifft. Viele befürchten insbesondere eine sinkende Nachfrage aus dem Ausland, wie die Umfrage eines Beratungsunternehmens bei 120 Unternehmen zeigt. Außerdem sehen die Schweizer Finanzchefs die Krise in der Eurozone als größten Unsicherheitsfaktor. 4 von 10 Finanzverantwortlichen gaben an, Vorbereitungen für den Fall getroffen zu haben, dass ein Land aus der Euro-Gruppe austritt. Im Schweizer Fußball hat Sion erneut bewiesen, dass es mit den Wallisern zu rechnen ist. Redo hält.
Sion gewann auch das zweite Spiel, diesmal 1:0 gegen Servette und dabei erneut ein Spiel, in dem die Walliser nicht die bessere, aber die effizientere Mannschaft waren, ähnlich wie bereits im ersten Spiel der Saison. Damit ist Sion weiter Leader und als einziges Team noch ohne Punktverlust in der Super League. GC kam zum ersten Sieg seit Mitte März. Die Zürcher schlugen Ibe auswärts 1:0 und ein glückloser FC Zürich unterlag einem cleveren FC Thun mit 0:1. Im Radsport hat Weltmeister Mark Cavendish die letzte Etappe der Tour de France in Paris gewonnen. Bradley Wiggins gewann zum ersten Mal die Gesamtwertung als erster Brite überhaupt. In der Formel 1 gewinnt Fernando Alonso den GP in Hockenheim souverän vor Jenson Button und Kimi Räikkönen. Der ursprünglich auf Platz 2 gefahrene Sebastian Vettel wurde nachträglich für ein Überholmanöver ganz am Schluss bestraft und wurde nur noch Fünfter. Davon profitierte auch das Schweizer Sauberteam, das neu auf Platz 4 Kamui Kobayashi und Platz 6 Sergio Perez fuhr. Und im Triathlon hat Nicola Spierig ihre Topform bewiesen und einen Wettkampf über die halbe Ironman-Distanz in Antwerpen souverän gewonnen.
Das Wetter: am Montag überall sonnig, im Norden weiterhin Wiese bei rund 22 Grad, im Süden um 26 Grad.
Sie hören nicht derzeit auf DRS1 und DRS4 News. Alltag in Damaskus, wie die Menschen in der syrischen Hauptstadt mit dem Krieg umgehen und wie er zunehmend auch im libanesischen Beirut zu spüren ist. Dann, Versöhnlichkeit reicht nicht.
Man wäre rum für zu sein, både på gjerningsmannen og på politiet.
Es muss auch Raum geben für Wut, sagt die Soziologin, wie Norwegen mit den Attentaten von Oslo und Utøya umgeht. Weiter, Schweizer Ärzte made in Ungarn. Wieso der helvetische Numerus Clausus, Peach, so attraktiv macht. Und wie viel Jugoslawien ist noch drin in Ex-Jugoslawien? Antworten 20 Jahre nach dem Bosnienkrieg, gleich nach dem Echo der Zeit in Best of International. Die Kämpfe in der syrischen Hauptstadt Damaskus gehen weiter. Kampfhelikopter der Armee haben heute offenbar einen Außenbezirk der 4-Millionen-Stadt mit Raketen beschossen. Solche Berichte zu überprüfen ist schwierig. Das Regime von Präsident Assad lässt kaum mehr ausländische Journalisten ins Land. Eine der wenigen, die nach wie vor aus Damaskus berichtet, ist die freie deutsche Journalistin Karin Leukefeld. Ich habe sie gefragt, was haben Sie von den neuesten Kämpfen mitbekommen?
Einerseits konnte ich vom Dach des Hauses, wo ich wohne, sehen, dass es im Osten der Stadt offensichtlich auch zu einem Hubschraubereinsatz gekommen ist, oder zumindest konnte man einen Hubschrauber sehen, der über dem östlichen Teil von Rukendin gekreist ist. Man hörte Detonationen und Gefechtsfeuer. Und es hat Kämpfe gegeben im Westen der Stadt, in dem Stadtteil Meze. Das haben ja Augenzeugen beschrieben, wo Panzer eingesetzt waren und eine große Menge von Soldaten. Man sah das eben auch im syrischen Fernsehen.
Sie selber leben im Zentrum von Damaskus. Wie präsent waren denn die Rebellen in diesem Teil der Stadt?
Ich habe Gefechtsfeuer gehört. Gesehen habe ich keinen Rebellen.
Karin Leukefeld, Sie sind als eine von wenigen ausländischen Journalistinnen immer noch akkreditiert in Damaskus. Wie unabhängig können Sie eigentlich berichten?
Ja, ich bin seit 3 Jahren hier in Syrien akkreditiert und arbeite hier seit 2005. Ich habe einen syrischen Presseausweis, der ermöglicht mir, dass ich mich im Land frei bewegen kann. Ich bin eingeschränkt durch die Kämpfe. Oft sind Kampfgebiete abgesperrt. Und ich bin angewiesen auf die staatlichen Stellen, wenn ich also Regierungsvertreter interviewen möchte.
Nun heißt es immer wieder, diese Regierung lasse Journalisten überwachen, schüchtere sie teilweise auch ein. Können Sie frei mit Regimeanhängern ebenso sprechen wie mit Regimegegnern?
Also ich habe in den vielen Jahren, die ich jetzt von hier berichte, ein wirklich sehr breites Netz von Gesprächspartnern. Das sind Regierungsanhänger, das sind Leute aus der Regierung, das sind Leute aus diplomatischen Kreisen. Und es sind Oppositionelle und Regierungsgegner, Leute aus der Bevölkerung. Ich kann mit allen sprechen. Manchmal möchten die Leute nicht alles sagen, aber ich bin mit ihnen alleine oder mit einem Freund, der für mich ab und zu übersetzt. Diese Gespräche sind insofern unabhängig.
Sie haben auch heute mit vielen Leuten gesprochen. Sie waren in der Stadt unterwegs, unter anderem auf dem Markt. Wie ist denn da die Versorgungslage?
Wir haben ja hier im Moment Ramadan, da sind die Geschäfte im Allgemeinen sowieso auch schlechter bestückt, aber es gibt tatsächlich einen Engpass in der Versorgung. Ich habe das also vor allen Dingen auf dem Babsrijemarkt gesehen, dort gibt es Lebensmittel, Brot und diese Dinge. Die Geschäfte waren weniger gut gefüllt, aber es waren viele Menschen dort, die versucht haben, sich also mit dem Notwendigen zu versorgen. Der Engpass kommt auch dadurch, dass der Großmarkt, der Damaskus mit Lebensmitteln versorgt, in einer Gegend liegt, wo in den letzten Tagen sehr stark gekämpft wurde, also im Osten der Stadt. Und dadurch konnten die Lebensmittel nicht hierher ins Zentrum gebracht werden.
Offenbar haben ja Zehntausende Damaskus verlassen. Ist dieser Exodus in der Stadt selbst spürbar?
Ja, die Stadt ist deutlich weniger belebt als sonst. Da gibt es, natürlich liegt das an den Kämpfen auch. Viele Familien sind in ihre Dörfer gereist. Die Universitäten haben Ferien, die Schulen haben Ferien bis zum September. Also auch von daher sind viele Menschen nicht im Zentrum von Damaskus. Aber natürlich ist es auch eine Folge der Kämpfe, dass Menschen versuchen, die Stadt zu verlassen.
Sie schildern eine Stadt, in der offenbar eine angespannte, eine wackelige Normalität herrscht. Wie offen sprechen denn die Menschen miteinander über diesen Konflikt?
Sehr viel offener, als ich das jemals erlebt habe. Also natürlich verfolgen alle die Ereignisse hier im Fernsehen. Alle arabischen und ausländischen Fernsehsender, die arabisch senden, sind hier zu empfangen und das syrische Fernsehen. Alle haben Verwandte, die in Gegenden wohnen, die betroffen sind und man bekommt es natürlich hier in der Stadt auch mit. Ich stelle fest, dass die Spaltung innerhalb der Bevölkerung enorm zugenommen hat.
Gibt es denn einen vorherrschenden Tenor, ob eine Lösung mit Assad möglich ist oder nur eine ohne?
Es gibt natürlich die ganz entschiedenen Gegner von Präsident Assad, die das auch kundtun, die daraus überhaupt keinen Hehl machen und das sehr deutlich sagen. Es gibt auf der anderen Seite entschiedene Befürworter von ihm, die auch daraus keinen Hehl machen, wobei ich festgestellt habe, dass viele Leute heute ihre Meinung über Präsident Assad selber nicht mehr so sagen. Selbst Leute, die ihn unterstützen, sagen das nicht unbedingt offen. Die Hauptantwort, die man bekommt auf die Frage, wie kann es weitergehen, ist, dass man Sicherheit will. Man will ein Ende der Kämpfe, man will unbedingt ein Ende dieser kriegerischen Auseinandersetzung und des Sterbens der eigenen Bevölkerung. Aber die Bevölkerung selber fühlt sich oft auch abgeschnitten von Entscheidungsmöglichkeiten.
Karin Leukefeld, sie ist freie Journalistin und lebt in Damaskus. Nicht einmal 90 Kilometer von dort entfernt, in Beirut, lebt seit kurzem Philipp Scholkmann, unser neuer Nahostkorrespondent. In Beirut herrscht Alltag, doch auch in diesem Alltag hinterlässt der Krieg in Syrien seine Spuren.
Coup d'État, Staatsstreich heißt die Bar, gleich hinter dem Busbahnhof im Osten. Ein Abend beim Bier in der schwülen Sommerhitze. Das Beiruter Nachtleben nimmt seinen extravaganten Lauf, doch Syrien ist in den Köpfen und in den Straßen. Das Sammeltaxi nach Hause in den Westen der Stadt teile ich mit Neuankömmlingen aus Damaskus. Der Taxifahrer fährt extra Runden durch die Nacht, auf der Suche nach einem erschwinglichen Hotel mit freiem Zimmer für den Informatikexperten aus der syrischen Hauptstadt. Der erzählt von den Schießereien in Damaskus, vom Stau an der Grenze. 3 Stunden geht die Fahrt normalerweise, jetzt sind es 8. Er will hier bleiben, wo es sicher ist, wenigstens fürs Erste. Wie es weitergeht in Syrien, das wisse nur Gott. Der Syrer staunt über die Graffitis. Nieder mit Assad, die Inschrift auf der Hausmauer ist noch frisch, doch schon hat sie jemand durchstrichen. Beirut ist geteilt, die Fronten des Kriegs im großen Nachbarland widerspiegeln sich in der Stadt. Mein Wohnblock wird frisch gestrichen. Die Maler kommen aus Syrien, wie die meisten der Arbeiter hier. Der eine, Aidel, fehlt plötzlich. Keine Nachricht mehr von zu Hause. Das Radio meldet schwere Gefechte in seinem Dorf bei Aleppo. Er kann seine Familie nicht erreichen. Die Telefonverbindungen sind unterbrochen. Aidel unternimmt einen Versuch hinzureisen, bricht ihn ab. Die Nerven liegen blank. Andern Tags erfahren wir, die Armee ist einmarschiert in dem Dorf. Die Familie ist unversehrt, das Telefon funktioniert wieder. Ein Angestellter in meiner Straße ist Wochenaufenthalter, hat seine ganze Familie im Süden Syriens, unweit der jordanischen Grenze. Beirut ist zu teuer für ihn mit Kindern. Er trotzt seit Monaten den Gefahren, vertraut auf Gott und fährt nach Hause, so viel es geht. Doch es geht nicht mehr, seit auch in Damaskus geschossen wird. Der Weg führt über die Straße unmittelbar an den umkämpften Quartieren vorbei. Seine Freunde in der syrischen Hauptstadt warnen ihn. Tagsüber vielleicht sei die Durchfahrt zu riskieren, aber sicher nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Er aber kann nur nachts.
Eindrücke aus Beirut von Philipp Scholkmann. Norwegen will eine Art Schlussstrich ziehen unter die Anschläge vor einem Jahr. Nach den Gedenkfeiern von heute, einem unabhängigen Untersuchungsbericht und dem Urteil gegen den Attentäter im August will das Land ganz zur Normalität zurückkehren. Nur, wie soll das gehen, vor allem für die direkt Betroffenen? Aus Oslo, Bruno Kaufmann.
Harald Stanghelle, der politische Chefredaktor der größten Zeitung Norwegens, hat ein sehr intensives Jahr hinter sich. Fast täglich hat der 56 Jahre alte Journalist seit dem 22. Juli den vielleicht größten Einschnitt in der norwegischen Nachkriegsgeschichte analysiert und kommentiert. Am meisten Eindruck machte Harald Stanghelle der 10-wöchige Prozess gegen den geständigen Attentäter Anders Behring Breivik.
Jeg har aldri vært i nærheten av en rettssak der det har vært så mye smerte, så mye tårer.
Das war wie auf einer Achterbahn, sagt Harald Stanghelle. Noch nie habe er einen Prozess mit so viel Schmerzen und Tränen erlebt. Ein Prozess, der gleichzeitig dazu diente, den Täter auf der ganzen Linie zu entzaubern. Für den Aftenposten-Chefredaktor kommt es allerdings einem Paradox gleich, dass in der Reaktion auf die Verbrechen die Frage nach dem Gesundheitszustand des Täters eine derart dominierende Rolle spielte und dieser vielleicht gar nicht zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt wird, sondern als Patient Pflege erhalten soll. Das hat, so meint Stanghelle, nicht zuletzt damit zu tun, dass der Täter ein junger Norweger ist. Denn wäre der Attentäter Sohn eines muslimischen Einwanderers aus dem Nahen Osten gewesen, hätte wohl niemand die Psychiatriekarte gespielt.
Ein Paradox, at visst 22. Juli-Terroristen hadde vært.
Gleichzeitig hat der Umstand, dass es sich beim Attentäter um einen jungen Norweger aus einer Diplomatenfamilie in Oslos wohlhabenden Quartieren handelt, dazu beigetragen, dass sich das gesellschaftliche Trauma in Grenzen hält und nun Norwegen eigentlich sehr schnell wieder zur Normalität zurückgekehrt ist.
Wir wenden zurück zur Normalität. Wir bären mit uns 22. Juli, aber wir wenden zurück.
Natürlich gehören die Anschläge vom 22. Juli zu unserem kollektiven Erbe. Aber für unseren Alltag als Nation wird dieses Verbrechen eigentlich kaum Folgen haben, sagt der Journalist Harald Stanghelle. So versucht nun das nordische Land mit den Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag, dem bevorstehenden Untersuchungsbericht zu den Anschlägen und dem Urteil gegen Anders Behring Breivik, das am 24. August veröffentlicht wird, eine Art Schlussstrich zu ziehen. Für manche Menschen in Norwegen ist dann eine solche Rückkehr zur Normalität aber noch lange nicht zu denken. Es handelt sich um Tausende von direkt Betroffenen, Angehörige der Opfer und Überlebende. Denn für sie dürfte die schwierigste Zeit nun erst beginnen, ist die Soziologin Erika Fatland überzeugt.
So er den langen Prozessen.
Erika Fatland hat in den letzten Monaten zahlreiche Überlebende und Angehörige getroffen und mit ihnen über die Anschläge und deren Folgen gesprochen. Gerade in dieser Woche habe sie die Mutter eines 16 Jahre alten Mädchens getroffen, das auf der Insel Utøya umgebracht worden war. Diese habe ihr erzählt, dass ihr erst jetzt so richtig einzuleuchten beginne, dass ihre Tochter nie wieder nach Hause zurückkehren werde.
På Utøya, og hun sa at hun nå egentlig syntes det var enda vanskeligere å forstå hva som hadde skjedd, at datteren hennes var blitt skutt.
Ein Jahr lang haben die Anschläge und ihre Folgen den öffentlichen Raum Norwegens vollständig dominiert. Diese Öffentlichkeit habe die private Trauerarbeit der Angehörigen erschwert, glaubt Fatland und kritisiert, dass in der Öffentlichkeit ein versöhnlicher, schon fast lieblicher Ton dominiert habe, mit dem sich viele direkt Betroffene kaum identifizieren können.
Men som kanskje mange av de direkte berørte ikke helt kan kjenne seg igjen i. Altså, de mener at også må være rom for å være sint.
Viele Angehörige würden Wut und Hass verspüren, gegen den Attentäter natürlich, aber auch gegen die Polizei, die erst nach über einer Stunde auf Utøya eintraf und den Massenmörder verhaften konnte. Für diese Wut und den Hass gab es bislang kaum Platz, sagt Erika Fatland und weist darauf hin, dass die vielgelobte Besonnenheit und Versöhnlichkeit der Norweger nach den Attentaten gar nicht so etwas Besonderes seien.
Togene und diese Zusammenhaltsreaktionen. Ich war in Oklahoma im Januar.
In Oklahoma City starben vor 17 Jahren fast 200 Menschen bei einem Bombenanschlag. Das Attentat sei wie die Anschläge vom 22. Juli in Norwegen von einem rechtsextremistischen Einzeltäter verübt worden. Auch in den USA habe man damals mit Friedensmärschen und versöhnlichen Gesten reagiert und dafür gar einen eigenen Begriff gemünzt, den Oklahoma Standard, sagt Erika Fatland. Fatland rechnet damit, dass der Untersuchungsbericht der unabhängigen Kommission zu den Anschlägen, der am 13. August veröffentlicht wird, auch auf die Schwächen und Fehler hinweisen wird, die dazu beitrugen, dass die Anschläge vor einem Jahr nicht verhindert werden konnten und es einem einzelnen Menschen aus der Mitte der norwegischen Gesellschaft ermöglichten, so viel Leid und Schaden anzurichten. Es reicht nicht, das Land in der Not zusammenzustehen, sagt Erika Fatland. Man müsse aus einer solchen Katastrophe auch Lehren ziehen und etwa die Sicherheit rund um politische Veranstaltungen erhöhen.
Aus Oslo, Bruno Kaufmann. Die Schweiz steuert auf einen Ärztemangel zu. Gleichzeitig beschränken die Schweizer Universitäten den Zugang zum teuren Medizinstudium. Wer nicht genügend gute Noten hat, den Numerus Clausus nicht erfüllt, kann hierzulande nicht Dr. Med werden. Außer er oder sie geht fürs Studium ins Ausland. Zum Beispiel nach Ungarn, an die Universität Pécs. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann war dort.
Im Zahnlabor der Universität Pécs, John, ein Student im sechsten Semester, arbeitet gerade an einem sogenannten Phantomkopf.
Also wir haben jetzt gerade ein Inlay gemacht und das wird jetzt ausgearbeitet. Und jetzt kommt noch die Feinarbeit.
John ist Deutscher. Warum ist er zum Studium nach Ungarn gekommen?
Ja, also prinzipiell habe ich in Deutschland keinen Platz bekommen. Aber jetzt mittlerweile gefällt es mir hier so gut, dass wir auch entschieden haben, auch das Studium hier zu beenden.
Wie John kommen jährlich rund 250 Deutschsprachige nach Pécs, um hier Zahn- oder Humanmedizin in ihrer Muttersprache zu studieren, darunter auch einige Schweizer. In der Mehrheit wollen auch sie, wie der 25-jährige Jasper Bardell, dem Numerus Clausus ein Schnippchen schlagen.
Es hat sich insofern gelohnt, weil ich die Möglichkeit jetzt habe, Medizin zu studieren. Und das war mein Traum.
Die angehende Zahnärztin Lisa Bewakwa schätzt die Übersichtlichkeit in Pécs sehr.
Das Ganze, was es ausmacht, ist einfach die Betreuung. Wir sind Menschen und wir haben einen Namen und alle kennen uns. Wir haben Gruppen, die bestehen aus höchstens 24 Leuten. In der Schweiz war das viel unpersönlicher.
Die enge und intensive Betreuung sieht auch die 23-jährige Rebecca Wieser als den Hauptvorteil ihres Studiums in Ungarn an.
Kontakten. Also man ist viel näher an Professoren. Und ich glaube nicht, dass das in der Schweiz so ist, dass der Professor am Sonntagabend um 9 Uhr mit einem noch in den Leichenkeller geht, um an dem toten Körper noch zu üben. Man fühlt sich irgendwie auch aufgehoben.
Nur die Gerätschaften seien nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand, sagt Rebecca Wieser. Und auch das Studienmaterial lasse manchmal etwas zu wünschen übrig.
Aber sie überarbeiten das irgendwie jedes Jahr wieder neu und merkt auch die Fortschritte. Also man merkt einfach, dass sie Geld und Zeit investieren, um dieses Studium voranzutreiben.
Das Medizinstudium in Ungarn ist nicht billig. 5.600 Euro müssen pro Semester hingeblättert werden, statt der etwa 800 Franken, die ein Studium in der Schweiz kosten würde. Und im Gegensatz zu ihren deutschen Kollegen, die Stipendien bekommen, müssten die Schweizer Studenten alles selber berappen, klagt Lisa Bevacqua.
Die Schweiz unterstützt ja uns eigentlich nicht hier in Ungarn. Und daher sind wir halt wirklich auf unsere Eltern angewiesen, die uns überhaupt diese Möglichkeit geben. Weil die Schweiz sonst an und für sich selbst profitiert halt echt.
Denn die Schweiz reduziere ihre teuren Ausbildungsplätze, greife dann aber gerne auf Mediziner zurück, die im Ausland ausgebildet wurden. Für die Universität Pécs ist das ein gutes Geschäft. In Zeiten knapper Finanzmittel sind die Gebühren von Ausländern ein willkommener Zustupf, wie Professor Robert Omacht offen zugibt.
Das ist eine nicht zu vernachlässigende Menge von finanziellen Mitteln, was wir so einwirtschaften können. Das macht uns das Leben schon leichter.
Die Uni in Pécs bietet Medizinstudien auf Deutsch und übrigens auch auf Englisch seit 8 Jahren an. Die Nachfrage sei von Anfang an groß gewesen, sagt Institutsleiter Robert Omacht. Jährlich gingen weit über 1000 Bewerbungen ein, nur gut 200 könnten berücksichtigt werden. Deshalb wähle man sorgfältig aus.
Es ist nicht so, dass wir hier Leuten einsammeln und die zahlen eine beträchtliche Summe und am Ende kommt nichts davon raus.
Heute, sagt Robert Omacht, absolvierten immer mehr ihre gesamte Ausbildung bis zum Doktor Med in Ungarn. Akzeptanzprobleme gäbe es nicht, der Abschluss sei gleichwertig, das Diplom europaweit anerkannt.
Man hört nicht, dass AI das stimmt aus irgendwelchen komischen Universitäten von irgendwo. Nein, also ich sehe, dass sehr gut akzeptiert wird.
So gut, dass zum Beispiel Norwegen seine Medizinstudenten hochoffiziell nach Ungarn schickt. Das skandinavische Land hat aus Kostengründen praktisch die gesamte medizinische Ausbildung ausgelagert. Die Studenten ziehen, ausgestattet mit üppiger staatlicher Unterstützung, sogar für Wohnung und Essen, in den Osten und kehren fertig ausgebildet wieder zurück. Ein Modell, das Schule machen könnte. Früher oder später werden auch Lisa Bevacqua, Jasper Badil und Rebecca Wieser in die Schweiz zurückkehren. Ob für den Rest ihres Studiums oder erst danach als fertige Ärzte, das lassen sie noch offen.
Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Marcel Jäcke, für die Nachrichten Angelique Welchli, am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.